Hallo und herzlich willkommen und ich wünschte, ich könnte das gerade mit einem Echo machen.
Denn das.
Das ist eine Challenge, die ich mir selbst quasi auferlegt habe. ich bin mit dem Joe hier, für den damals ursprünglich diese Challenge gedacht war, mit dem Colin eigentlich, aber dafür ist es Ted auch da.
Hey!
Und wir reden zu dritt über The Look of Silence, den ich diesem Podcast aufgegeben habe, als ich noch nicht Teil des Podcasts war. Also,
wenn man mehr einen Beweis dafür braucht, dass es dringend Zeit war, dass wir die Challenges einfach mal wegarbeiten, dann
und ich sag dir, das ist nicht die einzige, die in dieser Liste drin ist, seit ich Teil des Podcasts bin.
Nein.
Bei weitem. Es ist auch noch ein anderer Film von mir drin.
Ja, den müssen wir auch irgendwann auftreiben.
Ja. Was super witzig ist, weil irgendwie Colin damals meinte so, ich glaube nicht, dass jemand einen Film aus Nigeria findet und Nigeria hat einfach eine riesige Filmindustrie.
Ja, ja, ja.
Total. So. Naja. So, The Look of Silence von Joshua Oppenheimer ist die Nachfolgedokumentation zu The Act of Killing, der, ich glaube, 2 Jahre vorher rauskam oder noch, also ich weiß gerade gar nicht, was der Abstand ist.
Ja, 2 Jahre.
Genau. Nachdem The Act of Killing, nämlich die Mörder im indonesischen Semi-Genozid beleuchtet hat, geht es in The Look of Silence nun um die Hinterbliebenen der Getöteten. Genauer gesagt um Adi Rukun, der als er selbst, also das ist eine Dokumentation natürlich, als er selbst hier in Erscheinung tritt und auch an The Act of Killing schon beteiligt war. Und hier jetzt eine etwas aktivere Rolle einnimmt, da er irgendwie bei Act of Killing wohl backstage, habe ich gelesen, Joshua Oppenheimer, also er war so ein bisschen einer seiner Guides durch das Land und hat ihm dann irgendwie so offenbart, hey, mein Bruder ist auch getötet worden und zwar ziemlich brutal und wir begleiten ihn in The Look of Silence dabei, zum einen in seiner Heimatstadt diejenigen zur Rede zu stellen, die dafür verantwortlich waren, unter anderem auch sein Onkel. Und gleichzeitig immer wieder interspersed mit Gesprächen zwischen ihm und seinen über 100-jährigen Eltern. Was zeitgleich gruselig ist, weil sie sehr alt sind.
Ja.
Und zeitgleich auch irgendwie sehr sweet, weil sie, ja, ich meine, sie sind beide sehr, sehr, sehr alt und sehr verwirrt. Aber irgendwie auch ein bisschen sweet. Das Singen des Vaters ist haunting, würde ich mal sagen. So, viel aber mal zum Inhalt dieses Films. Ich fange mal an mit Ted. Ich glaube nämlich, dass du bevor wir uns für diese Challenge entschieden haben, weder noch gesehen hast, also auch noch nicht Act of Killing.
Ja, weder noch. Und ich habe dann für den Film ja auch beide dann angeschaut. Also zuerst Act of Killing und dann The Look of Silence. Und ja, ich war ziemlich umgehauen von beiden Dokus. Muss ich sagen. Ist auch immer ziemlich schwer in Worte zu fassen, deswegen, bei mir ist es jetzt auch ein bisschen her, wir haben schon seit einer Weile versucht, diese Challenge aufzunehmen. Ich glaube, das ist jetzt schon richtig. Gute 6 bis 8 Wochen her, seitdem ich beide Filme gesehen habe und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen schwammig, aber ich schaue jetzt gerade ein bisschen durch ein paar Bilder durch, um das Gedächtnis wieder ein bisschen anzuschmeißen. Und ich kann mich erinnern, Act of Killing war so ein Projekt, wo ich oft einfach nur so mit einem offenen Mund nicht glauben konnte, was ich da gerade sehe.
Ja.
Dass die Reenactments, die Kommentare, diese ganzen verschiedenen Persönlichkeiten und wie sie halt alle mit ihrer Vergangenheit als halt, ja, im Prinzip Massenmörder klarkommen oder nicht klarkommen oder versuchen zu ignorieren oder was auch immer. Und dann ein Follow-up zu haben, wo wir uns auf eine Person konzentrieren, dessen Bruder oder Halbbruder, ich bin mir nicht sicher, nee, Bruder, einfach Bruder, bevor er aber geboren war. Also die hatten auch keinen Kontakt, quasi nur auf diesen einen Mord wir uns konzentrieren und wir diesen Optiker oder was, also, oder halt.
Ja, das ist, was es ist. Ja, Optiker,
Brillenverkäufer zuschauen, wie er halt dann in Gesprächen halt so versucht, so auf natürliche Weise im Prinzip die Massenmörder oder die Mörder seines Bruders halt so in Gespräche zu verwickeln und so ein bisschen dann halt über die Vergangenheit zu reden. Und ich muss sagen, so unglaublich der erste war, so unglaublich im wörtlichen Sinn, dass ich einfach nicht glauben konnte, was ich da sehe. So hart hat mich auch dieser zweite Film, The Look of Silence, getroffen. Also allein diese Thematik macht mich so fertig. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem von beiden ich das gelesen hatte, aber bei einem von beiden kam, ich glaube, bei einer Vorstellung in Deutschland kam ein Kommentar aus dem Publikum oder von der Presse oder was auch immer, dass die sich, oder von einem Holocaust-Survivor, von wegen, oh, das erinnert ihn ans Dritte Reich. Und dann glaube ich, dass, ich glaube mich zu erinnern, dass Oppenheimer gesagt hat, dass, ja, es ist im Prinzip das Dritte Reich, nur dass sie halt an der Macht geblieben sind. Also,
right.
Das quasi so er die Parallele zieht und
ohne Konsequenzen und
Aufarbeitung. Weil das war halt auch so. Ich hab im ersten Film noch mehr als im zweiten, aber im zweiten genauso viel. Ich habe die ganze Zeit an das Dritte Reich denken müssen und an diese Parallele, also an diese Denkweise, diese Filme anzuschauen. So, ja, wie würden die Leute damit umgehen? Und nicht mal das. Für mich war auch ein großer Verbindungspunkt war der Krieg in Bosnien und der Genozid, der dort verrichtet wurde. Und ich habe in den letzten 10 Jahren viele kleine Clips gesehen von Politikern in Republika Srpska, also die da jetzt in dem Kanton in Bosnien leben, die halt so, ja, die so richtig stolz zurückblicken auf die Sachen, die sie gemacht haben. Aber das sind halt so Geheimaufnahmen, wo sie nicht wissen, dass sie aufgenommen werden und nicht ein Spielfilm, den sie drehen, wo sie interviewt werden und irgendwie national gezeigt wird. Also es ist dann nochmal so ein bisschen surrealer auf einem anderen Level. Aber einfach diese Perspektive ist mir nie aus dem Kopf gegangen und hat es für mich dann so unheimlich emotional und persönlich gemacht. Und deswegen, das sind auch so 2 Filme, die ich halt auch einfach nicht raten konnte, wo einfach am Ende ich einfach sehr ausgelaugt und blank war am Ende von beiden Filmen.
Ja. Das glaube ich.
Aber ja, ich hatte sie davor nicht gesehen. Ich bin sehr froh, sie gesehen zu haben. Ich weiß nicht, wann ich sie jemals wieder anschauen werde. Ich muss sagen, ich finde es extrem beeindruckend und ich finde es unglaublich in dem Kontext, dass sie überhaupt existieren, dass sie so gemacht wurden, wie sie gemacht wurden und dass sie auch unheimlich wichtig sind, dass sie existieren. Also einfach krass. Und ja, danke an Luke für die Challenge.
Gerne.
Schick uns doch eine Sprachnachricht, wenn du uns sagen willst, wie du zu dem Film stehst.
Mach ich.
Sehr gut.
Die spielen wir dann vorne ein.
Ja, genau.
Joe, wie ging's dir denn?
Yo, ich hatte den auch noch nicht gesehen. Ich habe mich ja lustigerweise an das Poster erinnert und war immer, ich habe das nie mit Optiker-Zeug in Verbindung gebracht, weil ich kannte immer nur dieses Poster von dem Typ, also mit diesem Gerät halt auf den Augen und so weiter. Und als dann in dem Film so vorkam, dass er halt Optiker ist und zu den Leuten geht und das erste Mal dieses Ding auf die jemanden draufgesetzt hat, so, oh Gott, jetzt weiß ich, was das ist. Das war sehr befriedigend, aber völlig unabhängig vom tatsächlichen Film. Ja, ich meine, wer damals unsere Challenge-Besprechung zu Act of Killing gehört hat, weiß, wie sehr der auf mich gewirkt hat. Also ich meine, da kann ich eigentlich nur wiederholen, was Ted gerade auch schon gesagt hat. Monumentalwerk von einer Doku, der was analysiert, was so urmenschlich ist und so verstörend und so auf sonst noch nie analysiert wurde, wie ich fand, und auf Film gebannt wurde oder dokumentiert wurde in irgendeiner Weise. Völlig unabhängig, ob es jetzt gefilmt ist oder so. Und ich fand, dass Look of Silence ein sehr, sehr mächtiges Follow-up ist mit einer perfekten Trennung zwischen Täter und ein Film über die Täter und ein Film über die Opfer. Und ich fand es interessant, wie anders dieser Film ist und wie smooth er sich trotzdem ergänzt. Also klar, stilistisch ist es natürlich eine kohärente Einheit im Sinne von, dass es sehr beobachtend erzählt ist, sehr, sehr ruhig. Aber der Fokus ist halt komplett, also die Perspektive ist logischerweise eine komplett andere. Und ich fand es interessant, dass, obwohl es dasselbe Thema behandelt, dieser Perspektivwechsel so einen komplett anderen Film draus macht einfach. Das fand ich extrem, extrem mächtig. Und dann ist es ja so ein bisschen, ist ein bisschen episodenhaft, ne? Wir springen so von Person zu Person, die optikerisch betreut.
Ja,
optisch berät. I don't know.
Ja.
Und jede Interaktion ist anders und jeder hat mich auf eine andere Art und Weise beeindruckt, bewegt. Es gibt da eine, wo er relativ, glaube ich, gegen Ende des Films, wo er mit der Tochter von einem Dude spricht, während der daneben hockt, aber der ist halt schon alt und der kriegt gar nichts mehr so wirklich mit. Aber es ist nur das Gespräch zwischen den beiden Kindern, die quasi die nächste Generation nach dem Genozid sind, die quasi mit den Geschichten leben, aber nicht mit dem, also ne, die von dem tatsächlichen Akt nichts mitbekommen haben oder zu jung dafür waren. Und das war hochinteressant, fand ich. und krank. Also einfach
ja.
auf einer emotionalen Art und Weise. So dieses unglaubliche moralisch-emotionale Gemisch, was die beiden, was die nächste Generation damit sich rumträgt. So einfach, ne? Mhm. Allein durch den. Also ich meine, ich glaube, jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist, kennt so dieses Schuldgefühl und dieses, dass das noch so nachhängt. Aber bei uns ist es ja schon, was weiß ich, 3-4 Generationen her so. Und da ist es so die nächste Generation ohne die Aufarbeitung und das Beschäftigen damit. Und ja. so irgendwie dieses Bedürfnis, drüber zu reden und gleichzeitig Angst zu haben, drüber zu reden und es zu konfrontieren, ne? was so die beiden haben. Super interessant einfach. Ja, krasser Film. Ich habe viel zu lange schon wieder geredet. Luke, wie stehst du denn zu diesem Film? Warum hast du uns den denn damals aufgegeben?
Ich hatte den damals aufgegeben, ohne ihn selbst gesehen zu haben, weil ihr gesagt habt, Act of Killing war super krass und hey, da gibt's ein Sequel. Und ich habe dann realisiert, oh, gibt es tatsächlich? Na dann. Und dann habe ich den einfach als Challenge aufgegeben, ohne ihn selbst gesehen zu haben. Dann habe ich ihn angeguckt und war überwältigt. Nochmal. Und ich glaube, jetzt habe ich ihn nochmal ein bisschen besser appreciaten können mit ein bisschen mehr, keine Ahnung, Lebenserfahrung und mehr Kontext. Und ich meine, damals habe ich auch wahrscheinlich auch ein bisschen ans Dritte Reich gedacht, aber es war so, ich glaube, so diese Sensationalität des ersten Films hat mich mehr überwältigt als die von Look of Silence damals.
Ja.
So ein bisschen das mit dem, keine Ahnung, boah, und dann sitzen die, also ich meine, das erzähle ich heute immer noch Leuten legitim, weil es einfach so absurd ist, dass die einfach öffentlich-rechtlichen Fernsehen sitzen und von ihren Verbrechen erzählen und alle so, ha, ja, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, wir haben uns von Mafia-Filmen inspiriert lassen. Widerlich.
So wie sie Sendungen mit der Maus über Massentötungen so.
Und über Massen, ja, ne?
Nimmt er das Kabel?
Es ist halt The Boys-Level-Parodie.
Ja, ja, genau. Ja, ja total. Ja, ja.
Aber das kannst du dir wirklich nicht aus. Das ist wirklich, wenn du quasi das Furchtbarste so dir ausdenken müsstest, so, dann würdest du nicht, also ja, furchtbar.
Yeah.
Ja, ich schweife ab. Dieser Film ist, glaube ich, aus einer anderen Sicht so viel spannender, nämlich wie macht man weiter? So, jetzt ist es passiert, du kannst es nicht ungeschehen machen, wie macht man jetzt weiter? Und es ist so krass, weil der emotionale Kernmoment in Act of Killing war die einsetzende Reue, die sich quasi in so einer Art Panikattacke niederschlägt bei dem Typen, den wir die meiste Zeit über begleiten, Und hier ist es der Moment, in der die Tochter eines Mörders realisiert, dass ihr Vater mitbeteiligt war am Mord des Bruders, von dem der gerade vor ihr sitzt und quasi ihr ganzes Leben gelebt hat, ohne das zu wissen, in einem Land, das quasi geprägt ist davon, dass das passiert ist, auf einem large scale. Das ist so, also ne, auch dieses, das mit den Kindern, irgendwie der Schulunterricht, das ist alles so krass. Das ist einfach ne, genau das Gegenteil von dem, was man als Land tun sollte, nachdem sowas passiert ist und was wahrscheinlich im Großteil der Fälle passiert und passiert ist.
Ja.
Und noch dazu irgendwie mein Kontext aus Behind the Bastards, lustigerweise, tragischerweise höre ich mir gerade die Episoden zu, Atombomben-Boy, der Politiker, der dann auch irgendwie die ganzen Interventionen Kissinger.
Ah, Kissinger. Right.
Kissinger. Da geht es auch ein bisschen so um eine Politik in Südostasien natürlich. Und da war es ja mehr so ein Nebending. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal eine Folge darüber haben, aber es ist so, ja, fucking hell. So, natürlich mischen die auch noch mit.
Mhm.
Also hier in diesem Film zumindest erwähnen sie irgendwie so, ja, und dann gab es die ganzen Namen, die USA uns gegeben hat und dann haben wir die einfach abgeklappert. So, ach, cool, nice.
Good stuff,
toll.
Good stuff.
Ja, very good, very good. Ich möchte auf eine Sache noch zusätzlich eingehen. Das war im ersten Teil gar nicht so sehr, weil irgendwie hat es Joshua Oppenheimer ja vermutlich durch sein übernatürliches Charisma, also ich weiß nicht, wie charismatisch der Mann ist, aber also dass er die dazu gebracht hat, das alles zu machen.
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Charisma und so, aber ganz viel Geduld, Einfühlvermögen und Geduld.
Ja, wahrscheinlich.
Einfach ja, wirklich langfristig Beziehungen zu den Leuten aufzubauen. Ich glaube, anders ja, geht es gar nicht.
Ja, ja, einfach extrem empathisch auch den gegenüber, weil anders ja, das stimmt, kannst ja. du solche Bindungen nicht aufrechterhalten. Ja. Über die ganze Dauer, die es dauert, diese Dokus herzustellen.
Genau, und erstmal so ein unvoreingenommenes Interesse, so, weil das wird, glaube ich, den meisten Leuten super schwer fallen. Und ich glaube, das bringt ja einfach mit so ein.
Ja. Wobei sie immer Getaway-Drivers hatten, also soweit ja. ich das ja. gelesen hatte, bei jeder Situation.
Zu Recht. Und eben in diesem Film, darauf wollte ich raus, in diesem Film merkt man es halt so viel mehr als in Act of Killing. Mehrere Situationen, in denen ich dachte, holy shit, die ihm sitzt, der ist gerade eigentlich ein Greis gegenüber, aber der wirkt so, als würde er ihn jetzt einfach ohne mit der Wimper zu zucken umbringen, wenn er auch nur einen wirklichen Anlass dafür hätte. Oh. Es ist einfach eine fucking Regierung von Verbrechern. Also so wirklich, also nicht nur so, ja okay, es ist alles Verbrecher. Also so einfach, die mit bloßen Händen so viele Menschen getötet haben. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und ja, ich würde, also ich finde, dass beide Filme Pflicht in Schulen sein sollten.
Ja, 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 ja.
Also finde ich wirklich, das ist so
in der Oberstufe.
In der Oberstufe ja, ja. als Ergänzung, so auch gerade, weil wir uns ja in der Schule so viel mit dem Dritten Reich beschäftigen, ich finde, das würde sich da super einreihen. Oh, also da musst du,
ja, ja, ja.
Ich finde, das sollte eigentlich als Teil der Beschäftigung damit sein. So, ne? Und ja. auch in der Verbindung mit Ethikunterricht oder sowas, ne? Also wo du dann die emotionale, moralische Komplexität dieser Situation analysieren kannst, weil ich glaube, das ist, was die Filme so reichhaltig macht, dass das sehr dir nicht auf dem, also dass es nicht wertend rübergebracht wird, sondern in seiner Präsentation natürlich wertend ist, also jeder Film ist wertend in irgendeiner Weise, aber dass es halt sehr neutral erstmal nüchtern ist, glaube ich, das richtige Wort, nüchtern erzählt ist so, ne? Und dadurch super, super viel Analyse und Gesprächsstoff liefert, gerade wenn man sich irgendwie schulisch damit auseinandersetzen würde.
Hundertprozentig. Also einfach, die Sache ist halt auch so, hier muss man auch nicht wertend eingehen, weil die Nüchternheit macht es dann schon aus. Also den Inhalt dieser Filme könnte man nur nicht verurteilend darstellen, wenn man sie ganz explizit propagandistisch positiv irgendwie machen würde.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber selbst dann würde man sich schwer tun. Also deswegen ist es so, es ist vor allem der erste, es sind solchen unglaublichen Sachen, wo ich mir das, also ich kann mir keine Welt vorstellen, solche Filme gemacht werden würden. Also deswegen ist es so, die Existenz ist für mich einfach so, also es perplext mich dermaßen. Und dann ist aber, dann bringt aber dann The Look of Silence einen so schnurstracks auf den Boden runter. Vor allem mit dem Kontrast, wie die Leute mit ihrer Vergangenheit umgehen. Die Celebration im ersten Film und dann halt so diese angehende Reue bei Anwar. Und dann hier einfach diese vollkommene Verneinung. Ja, oder beziehungsweise vollkommen vom Kontext abhängige. Also die würden wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, es sind so Leute, die würden Stunden drüber reden, wenn das richtige Publikum da ist. Aber sobald jemand eine kritische Frage stellt, so, ah nee, ja, da war ich ja nicht beteiligt, ah nee, das waren ja andere Leute, ah ja, da war ich ja gar nicht wirklich dabei, sondern ich habe da ja nur zugeschaut oder was auch immer. Und dann werden da Clips angezeigt von, wo sie zuvor im Fernsehen waren und dann halt wirklich so offen drüber reden und extrem stolz drüber reden. Und dann
Ein Buch drüber geschrieben haben.
Die Frau und die Söhne aber dann das Extremste tun, alles zu verneinen. Und
ja, ja. Es ist tatsächlich auch das Buch, durch das Adi rausgefunden hat, wer quasi oder irgendwie, also nochmal einen Hinweis hatte darauf, wer seinen Bruder getötet hat.
Oh shit, okay.
Also ich habe irgendwo was gelesen, dass dieses Buch quasi dann der Anlass war für ihn zu sagen, ja okay, da müssen wir was machen.
Ja.
Muss mal kurz gucken. Ich hatte irgendwo so ein Deutschlandfunk-Interview. Es war sehr interessant.
Es ist eigentlich interessant, finde ich, weil es die Schwierigkeit von Erinnerungskultur darstellt. So, ne? Also, weil so die, und das ist, glaube ich, super menschlich und super in unserer Natur, so nicht sich erinnern zu wollen. Oder halt auch, oder vor allem, es ist sehr einfach, sich zu erinnern, wenn es einen nicht persönlich und nicht die eigene Familie betrifft. Ne? Je näher es an dich rankommt, desto schwieriger ist der Prozess. Und ich glaube, das ist, was gerade den zweiten Film so stark macht, weil es die Schwierigkeit von so einem Prozess verdeutlicht und damit, glaube ich, auch ganz gut, ohne es jetzt wirklich zu analysieren, aber ganz gut darstellt, warum es so wenig passiert weltweit. So gut wie gar nicht.
100%. Also es ist, der Film, wenn er das nicht zeigt, weil erstens so, es ist so ein so ein On-the-Nose-Paradebeispiel von Geschichte wird von Siegern geschrieben.
Ja.
Und dann sieht man es in den Schulen, was da gelehrt wird und wie das halt auf, also wo das halt immer noch irgendwie so die härteste Propaganda ist, die man, also auch mit den Wörtern, die sie benutzen und den Geschichten, ja, die sie erzählen, an Achtjährigen oder was, wie auch immer, das sind super junge Kinder. Ist vollkommen verrückt. Aber dann auf der anderen Seite, man sieht es halt auch schon, Erinnerungskultur ist Erinnerungsarbeit. Mhm, und es absolut ist extreme Arbeit, die reingesteckt werden muss. In Deutschland sind wir ein besonderer Fall, wo halt im Prinzip die ganze Regierung dahinter steckt, was man selten sieht. Normalerweise ist es wie hier bei Adi, normalerweise sind es die Opfer, die Zurückgebliebenen, an denen die Arbeit hängen bleibt. Und da, ja, das haben wir, also da gibt es Geschichten über, die auf der ganzen Welt zerstreut. In Bosnien ist es auch immer noch so. Es gibt immer noch Leute, die tagtäglich noch in Wälder reingehen und nach Knochen suchen, nach Gräbern suchen, um vielleicht noch den einen Sohn oder den einen Neffen oder den einen Bruder zu identifizieren, der immer noch nicht gefunden wurde nach 30 Jahren. Und ähnlich auch, wir haben ja Anfang des Jahres haben Joe und ich über Argentina 1985 geredet.
Yes.
Wo auch so teilweise die Hinterbliebenen, aber halt auch so im Prinzip einfach so eine zusammengewürfelte Truppe quasi sich dem annehmen musste, dem Verbrechen der Militärdiktatur so hinterherzugehen und hinterherzuforschen, weil es, obwohl die Diktatur im Prinzip es nicht mehr gab, trotzdem die Hesitanz so groß war, dass da Leute sich da mit dem befassen, dass das halt, also wäre da kein Druck gewesen, hätte sich da niemand wirklich die Arbeit geleistet, die halt auch wirklich geleistet werden muss. Und dann hier nochmal dieser Kontext von, wir sind in einem Land, wo wir im ersten Film gesehen haben, wo im Prinzip so halt Hooligans und Faschisten im Power sind, wo du halt auch nicht mal als, du hast ja nicht mal die Mittel als Zurückgebliebener, als Familie eines Opfers, irgendwie Arbeit zu leisten oder nach Hilfe zu fragen.
Ja.
Und da ist ja schon einfach auch der nationale und internationale Effekt, die solche Filme haben können. Deswegen ist es halt auch so unglaublich, von denen zu hören. Genauso wie jetzt, wie Luke gemeint hat, man redet immer drüber, man erwähnt diese Filme, weil du es eigentlich nicht glauben kannst, dass die existieren. Und ich glaube, das sage ich jetzt schon zum dritten Mal.
Ja, also, ja. Aber es stimmt.
Es geht mir nicht in den Kopf. Ja. Es geht mir einfach nicht in den Kopf.
Wir alle haben schon 500.000 Dritte Reichs-Dokus gesehen, die aber halt alle über das Ganze erzählen und nicht aus dem from the ground up, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so, ne, aus dem, ja, whatever, aus Sicht der Personen, die daran beteiligt waren, sei es jetzt Täter oder Opferrolle, direkt, immediate so diesen Zugang, so, ne, weil die Überlebenden, die es jetzt heutzutage vielleicht noch gibt, die irgendwie die Nazi-Zeit miterlebt haben, die wollen nicht drüber reden oder sterben halt vor allem weg, so langsam. Das heißt, die Dokus sind mehr so ein Erzählen über eine Zeit, Erzählen über einen Vorfall. Und hier hast du halt so, okay, das ist super vor kurzem gewesen und wir haben die Leute alle noch so vorhanden, dass wir da so richtig drin sein können in einem Prozess, als das passiert, so die Konfrontation.
Eine Geschichte, die halt noch gar nicht abgeschlossen ist
und auch
irgendwie noch, wo halt auch noch überhaupt kein Zeichen da ist, dass es jemals sich, also dass sich jemals irgendwie das Land bewusst damit beschäftigen wird. Sorry.
Konnte
ein bisschen, konnte gar nicht reden. Aber ja, es ist so eine einzigartige Perspektive, die aber auch, wo halt so viele Parallelen zur Rest der Welt gezogen werden können. Das ist das, was es so krank macht, so beim Zuschauen. Wenn man so viel wieder sieht, einfach, weil man schon, wie gesagt hat, also dass sowas in der Schule irgendwie Stoff sein müsste, weil man kann, da ist so viel Stoff, so viel Diskussionsarbeit drin, vor allem so schulisches, vor allem irgendwie kritisches, dass man, wenn man sich da zusammenhockt und das durchdiskutiert und darüber redet, vor allem halt auch, wie du gesagt hast, diese neutrale, nüchterne Weise, wie das halt alles einfach gezeigt wird.
Mhm.
Ach Gott, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was mein Punkt ist. Es ist
super spezifisch und dadurch universell, so, ne? Und
ich glaube, das ist
so der Takeaway, den ich davon habe. Und es ist so ein kleines Wunder, dass diese Filme existieren und wahrscheinlich auch nirgendwo anders, unter keinen anderen Bedingungen so produzierbar. Ne? So, das ist halt so, okay, du hast dieses Land, wo eine derartige Aufarbeitung der Historie nicht möglich ist. Das heißt, das geht nur durch Leute, die von woanders herkommen und die haben das jetzt einmal geschafft. Also das sind einmal die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammengekommen, um diese zwei Filme zu produzieren. Und das wird so nicht mehr möglich sein, weil selbst wenn du jetzt versuchen würdest, keine Ahnung, nach Bosnien oder so zu gehen und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt dasselbe dort zu machen, dann wirst du eine ganze Reihe Leute haben, die sagen, ah ja, du versuchst hier einen Act of Killing zu machen. Ich rede. Ja. So, ne? Ja. Ne? Also das ist ein Once-in-a-Lifetime-Dokument, diese zwei Filme, gefühlt so. Ne?
Total, ja.
Das stimmt. Once-in-a-World-Time.
Ja.
Ich habe noch was rausgefunden. Und zwar war Adi gar nicht auf der Welt, ist mir wieder eingefallen, als sein Bruder umgebracht. Mhm. Der hatte noch gar nicht gelebt, als die Massaker ausgeführt wurden. Das heißt, er hat es tatsächlich, also er hat durch das Buch tatsächlich rausgefunden, was mit seinem Bruder passiert ist. Und das hat mich wieder daran erinnert, dass die Illustrationen ja auch noch, also so richtig.
Er ist ein Bilderbuch, mehr oder weniger.
Ne, der hat einfach ein Bilderbuch über seinen Massenmord gemacht.
Ja, hier ist mein toller Massenmord.
Ja, Gott.
So richtig so Schüler-Show-and-Tell. Und was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe ein Buch darüber gemalt, wie ich einmal 15.000 Leute umgebracht habe.
Es ist übrigens weggezogen aus der Gegend.
Ja, ja, ich meine,
bevor der Film rauskam, ja, war er schon.
Der musste ja
war schon
aus dem Land weg, raus. Er und seine Familie.
Ja, ja, ja. Ja.
Okay, ich habe irgendwo gelesen, dass er einfach auf eine andere Insel gezogen ist. Dann habe ich was Falsches gelesen hier.
Ich weiß, dass irgendjemand, ich weiß jetzt nicht, ob es eher spezifisch war, aber irgendjemand, der mit dem Film zu tun hatte oder mit den Filmen zu tun hatte, musste dann, oder mehrere, mussten halt das Land verlassen und können nicht mehr zurück.
To the other side of the country. Also die sind tatsächlich, auf, ich meine, Indonesien besteht aus sehr vielen Inseln. Also
ja.
Kann ja überall sein. Jupp, dieser Film ist ganz schön krass und ich kann ihn euch allen empfehlen. Aber natürlich nur in Kombination mit Act of Killing, weil sonst, ja, sonst
doch,
macht das tatsächlich. Ohne Kontext weiß ich nicht.
Ich glaube, die funktionieren beide individuell. Zusammen sind sie ein unglaubliches Werk, einfach so. Also ich würde auch sagen, unbedingt zusammen. Nicht, also wahrscheinlich kein Double Feature draus machen, weil
Nein, tut das nicht. Nein.
Den Depressionstrigger braucht man jetzt nicht so 4 Stunden lang oder was weiß ich. Aber das ist schon sehr lohnenswert, sich mit beiden auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall.
Und das ist das richtige Wort, auseinandersetzen. Also das ist das, das sind nicht Dokus, die man konsumiert auf Curiosity Stream oder was auch immer.
Ja,
auf keinen Fall.
Ja.
Da geht man mit einem kritischen Auge hin und ja, setzt sich mit der Thematik auseinander.
No.
Es ist, wie gesagt, ich bin extrem froh, dass das existiert und von mir auch eine Riesenempfehlung. Das sind sehr sehenswerte Filme. Die sollte man gesehen haben.
Alright, dann würde ich sagen, danke Luke für die Challenge.
Na gerne. Und wenn ihr uns Challenges aufgeben wollt und das nicht nur ich machen werde, soll, dann schreibt uns doch auf Planet Film Geek auf allen Plattformen oder unter planetfilmgeek@gmail.com.
So ist es.
Und wenn ihr uns eine Challenge gegeben habt, dann könnt ihr uns sogar eine Sprachnachricht dazu aufnehmen. Dann, wenn wir sie dann aufnehmen werden, in der Zukunft, werden wir eure Sprachnachricht einspielen.
Genau. Immer, immer gerne gesehen. Gehört.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Machen meiner Challenge. Und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.